Hallo und herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, um Neues aus Kirche, Kultur, Politik und Gesellschaft zu erfahren. Im Heute-Glauben, wo stehen wir? Unter diesem Motto trafen sich 300 delegierte Katholiken aus Deutschland Anfang Juli in Mannheim zum Auftakt des auf mehrere Jahre angelegten Dialogprozesses, zu dem die Deutsche Bischofskonferenz eingeladen hatte. Die Reaktionen auf das Treffen in Mannheim waren unterschiedlich. Für die einen wurde das Wort Stuhlkreis zur Lachnummer, andere wiederum beklagten, in Mannheim habe man sich zu wenig bewegt. Fakt ist jedoch, der Katholizismus in Deutschland wird wenige Monate vor dem Besuch Papst Benedikts des 16. von heftigen Auseinandersetzungen geprägt. Zwischen Dialogprozess und Papstbesuch, so lautet daher das Thema unserer heutigen Sendung. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Bonner Politikwissenschaftler und Publizisten Dr. Andreas Püttmann, einem der 300 Delegierten, die Anfang Juli in Mannheim dabei waren. Herr Dr. Püttmann, unser Kardinal hat mehrere Leute aus seinem Erzbistum nach Mannheim geschickt zum dortigen Auftakt des Dialogprozesses, unter anderem auch Sie. Wie sind Sie zu dieser Ehre gekommen?
Da müssten Sie eigentlich den Kardinal fragen. Ich nehme mal an, dass es mit meiner Tätigkeit als katholischer Publizist zusammenhängt, in der ich mich schon häufiger mit innerkirchlichen Prozessen, Problemen beschäftigt habe und vielleicht auch mit den Tätigkeiten in der Josef-Höffner-Gesellschaft, in der ich Mitglied bin, und in anderen katholischen Vereinigungen, also irgendwie eine Rolle in der öffentlichen Meinung der Kirche werde ich schon spielen, das wird vermutlich der Grund sein.
Aber Sie sind ja jetzt nicht so dieser typische, ich sag's mal, Verbandskatholik oder ZDK-Mitglied oder ähnliches, sondern Sie sind mehr so eine einzelne Stimme innerhalb der katholischen Kirche, die publiziert, gelesen wird und auch entsprechende Rückmeldungen bekommt. Gibt's da vielleicht ganz besondere Ansätze, die unser Kardinal da verfolgt hat?
Also ich bin schon der Meinung, dass Einzelpersönlichkeiten, das ist ja auch beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken der Fall, in solche Prozesse eingebunden werden sollten, damit nicht einseitig diejenigen bevorzugt werden mit ihrer Stimme, die also mehr, Typen des gemeinschaftlichen oder Vereinsengagements sind. Ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden. Es gibt ja auch Leute, die sagen, jeder Gremienkatholik ist schon verdächtig. Der Meinung bin ich nicht. Im Gegenteil, ich habe hohen Respekt vor den Leuten, die kontinuierlich in kirchlichen Gremien mitarbeiten. Aber man muss eben sehen, die konstituieren nicht alleine die Kirche, sondern die meisten sind autonome Katholiken wie ich. Und dass man gerade bei denjenigen, die sich jetzt beruflich dann besonders auch mit Kirche beschäftigen, und auch einen gewissen Einfluss ausüben auf die öffentliche Diskussion, dass man die auch mit einbezieht, ist, denke ich, eine vernünftige Entscheidung. Es müssen übrigens auch nicht bei jedem Treffen in den nächsten 5 Jahren, worauf der Prozess ja angelegt ist, immer dieselben sein. Es können auch mal andere sein. Und ich glaube, dass diese Überlegung auch den Kardinal da inspiriert hat.
Im Vorfeld schon, als die Liste der 300 Delegierten im Internet auf der Seite der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht worden ist, gab es ja schon unterschiedlichste Reaktionen darauf. Vor allem aus dem konservativen Lager der katholischen Kirche wurde ja häufig bemängelt, es seien vor allem Leute, die eher in den Reformflügel hineingehören oder Ähnliches, als man bestimmte Namen gelesen hat, beispielsweise bestimmte Professoren auch von bestimmten Fakultäten. Als Sie über die Liste geschaut haben, wie war da Ihre erste Eindruck?
Also ich muss erstmal gestehen, dass ich, weil ich ja auch nie hauptamtlicher Katholik war, sondern immer im säkularen Bereich beruflich tätig, dass ich erstmal das Gros der anderen Teilnehmer nicht kannte. Und ansonsten hatte ich den Eindruck von denen, die ich kannte, dass durchaus verschiedene Flügel repräsentiert waren in der Kirche, wenn man das mal so nennen soll. Es waren ja auch nicht nur Vertreter des Zentralkomitees, sondern zum Beispiel auch 2 Vertreter des Forums Deutscher Katholiken dabei. Es waren aus geistlichen Gemeinschaften, von den Orden, aus den Priesterräten. Und jeder Bischof hatte ja das Recht, auch Einzelpersönlichkeiten in sein Kontingent mit hineinzunehmen. Also von daher wird man schon sagen können, zumal ich ja jetzt die Erfahrung des Geistes habe, der sich dort artikuliert hat, dass der sogenannte deutsch-katholische oder reformkatholische Mainstream hier die Mehrheit hatte, sehr eindeutig. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass konservative Vertreter ausgeschlossen worden wären.
Sie sprachen jetzt gerade von dem Mainstream-Katholiken, dem Mainstream-Reform-Katholiken. Sie sehen ja auch als Publizist häufig so ein bisschen in die Gesellschaft hinein, die katholische Kirche in Deutschland. Es wird ja auch häufig davon gesprochen, von einer schweigenden Mehrheit, die gar nicht diesen reformierten Mainstream überhaupt mitverfolgt. Wie sehen Sie das denn, diese Problematik, dass also jetzt einige Kritiker dieser Personenauswahl sagen, ja, eigentlich die meisten Katholiken schweigen, aber in Wirklichkeit sehen sie das gar nicht so wie diese Reform-Katholiken?
Also den Zahn muss man den konservativen Kritikern ziehen. Denn es gibt ja demoskopische Untersuchungen, Repräsentativbefragungen deutscher Katholiken noch 2010 durch den Trendmonitor Religiöse Kommunikation, wo Allensbach, ein sehr renommiertes, exakt arbeitendes Institut, die Katholiken in Deutschland befragt hat. Und da sieht man, dass genau die Reizthemen, die hier auch zur Sprache kamen, da werden wir vielleicht gleich noch näher drüber sprechen, eben von breiten Mehrheiten der deutschen Katholiken tatsächlich auch als wichtig betrachtet werden. Und beispielsweise die kirchliche Haltung zur Empfängnisverhütung wird von 85% der deutschen Katholiken abgelehnt. Die kirchliche Sexualmoral zu 79%, die Haltung zur Homosexualität 68%. Da kann man also nicht sagen, die schweigende Mehrheit tickt ganz anders, sondern das, was sich da artikuliert hat, ist in der Tat Meinungsspektrum unter den deutschen Katholiken. Das kann man bedauern oder befürworten, aber ich finde, man sollte das, was ist, auch erkennen und sich da nichts vormachen und nichts von der Wirklichkeit wegretuschieren. Und insofern muss ich also den konservativen Kritikern da auch entgegentreten. Übrigens auch denen, die gesagt haben, die Lebensschützer sind gar nicht vertreten gewesen. Auch das beruht nicht auf einem Ausschluss, sondern es hätten auch Einzelpersönlichkeiten natürlich hier benannt werden können, die in Lebensrechtsorganisationen tätig sind. Aber die Organisationen als solche sind keine Gliederungen der katholischen Kirche und sollten auch nicht den Eindruck erwecken, sie vertreten eine katholische Sondermoral gewissermaßen. Denn sie sind ja mit gutem Grund ökumenisch angelegt und sogar offen für Nichtchristen. Und ich halte es für völlig kontraproduktiv, jetzt zu sagen, also da müssen jetzt die Lebensschützer als Organisationen bei sein, müssen sie nicht. Mich ärgert also ein bisschen, obwohl ich selbst mehr vielleicht dem konservativen Flügel zugerechnet werde, dass aus der konservativen Seite zum Teil wirklich plumpe und unqualifizierte Kritik jetzt an der Zusammensetzung des Gremiums kommt.
Kommen wir jetzt nun mal von der Zusammensetzung des Gremiums mal auf die Veranstaltung selbst. Wie haben Sie diese Tage dort in Mannheim selbst persönlich erlebt?
Zunächst mal, der erste Eindruck ist ja, man kommt in einen Raum hinein. Und ich muss sagen, die Veranstaltung war ausgezeichnet organisiert. Da kann man also der Deutschen Bischofskonferenz um Pater Langendörfer als Sekretär nur ein Kompliment machen. Und es war auch von vornherein klar, dass es geistlich geprägt sein sollte. Es hat also jeder Teilnehmer so ein Tagungsbuch bekommen, wie man das so vom Pilgerbuch auch kennt. Und da geht es gleich los mit einem Morgenlob. Lasst uns loben, freudig loben. Ich sage immer, lasst uns loben, Brüder loben. Ich bleibe also bei der alten Version. Und dann kommen also nach diesen Gebeten sehr schöne Wegweisungen aus der Enzyklika von Papst Paul VI. Über den Dialog. Und dann an den Wänden hingen Psalmverse auf ganz großen Plakaten mit sehr schönen und geistlich wirklich auch wegweisenden Aussagen. Ich darf mal diese Wandplakate kurz vorlesen. Mein Herz fließt über von froher Kunde. Was wir hörten und erfuhren, wollen wir dem kommenden Geschlecht erzählen. Denn wir schauen aus nach dir. Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe. Und auch, sie waren am Ende mit all ihrer Weisheit, nicht? Also gegen eine allzu erkenntnisoptimistische Kirchenbastelei. Das waren also die Inspirationen vom Raum. Und in der Mitte stand ein schönes Kruzifix, erhöht. Und ich finde es völlig unberechtigt, dass jetzt also einige konservative Nörgler schon an der Raumgestaltung jetzt was auszusetzen hatten. Das kann ich in keiner Weise bestätigen. Das war von dem Willen getragen, ganz eindeutig geistlich die ganze Sache zu verankern.
Man kann sicherlich über Geschmack verschiedener Meinung sein, aber eben die Geistlichkeit sprechen Sie dieser Veranstaltung grundsätzlich nicht ab, wie ich das gerade erkenne auch. Wie war die Stimmung bei den einzelnen Delegierten, bei den 300 Leuten? Merkte man, es war sehr herzlich, merkte man, man schnuppert erstmal einander und zu gucken, naja, wer ist denn da noch so? Oder war klar, viele haben sich schon mal die Liste durchgelesen und kannten sich sowieso ohnehin schon aus der Verbandsarbeit. Wie war da so Ihr Eindruck?
Also natürlich in diesem katholischen Theater läuft man sich immer über den Weg. Diejenigen, die also jetzt auch zum Teil hauptamtlich waren oder in Gremien schon lange mitarbeiten, kennen sich natürlich. Also der Vernetzungsgrad war schon vorher, glaube ich, durchaus relativ hoch, insbesondere in den Gruppen, die die Diözesen natürlich schickten. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass Herzlichkeit jetzt das Kennzeichen gewesen wäre der Atmosphäre, jedenfalls nicht von Anfang an, sondern eine große Ernsthaftigkeit. Und auch eine gewisse Spannung. Und ich habe ja gerade erst mal so über den Eindruck des Raumes gesprochen. Ansonsten war es so, dass also zunächst in den ersten Arbeitsgruppen, man saß also zu 8 Leuten in Stuhlkreisen zusammen. Nicht, man wollte eben halt nicht, dass wieder nur bestimmte Wortführer zu Wort kommen, sondern dass jeder auch sich einbringen kann. Und dann ist es sehr vernünftig, erst mal kleine Gruppen zu machen. Und die dann auch berichten zu lassen im Plenum. Und da war es zunächst so, dass nach den Quellen gefragt war, aus denen wir leben, auch ganz persönlich, was gibt mir in meinem Leben Kraft, worauf sind wir in unserer Gruppe stolz. Und das führte dazu, dass es sehr eindrucksvolle geistliche Zeugnisse gab. Ich würde sogar sagen, von denen muss man unbedingt ein Buch machen, weil man hier wirklich sieht, dass der Heilige Geist auch heute wirkt im Alltag und dass er manchmal scheinbar ausweglose Situationen wenden kann und dass Größeres geschieht, als wir selbst zu bewerkstelligen vermögen. Also das war sicherlich ein Highlight, wenn man das mal so sagen kann, am ersten Nachmittag, als es um die Selbstvergewisserung der eigenen Quellen ging.
Es gab beeindruckende Glaubenszeugnisse. Ist Ihnen da von irgendeinem Glaubenszeugnis ein besonderes Erinnerung geblieben von diesem Nachmittag?
Ja, in meiner Gruppe war also ein Jugendleiter aus der Diözese Görlitz. Und der berichtete, dass er zu einer Wallfahrt eingeladen hatte und dass sich zunächst nur ganz wenige angemeldet hatten. Nicht? Er hat sowieso also ein weites Einzugsgebiet und musste zum Teil 20, 30 Kilometer fahren, um seine Schützlinge zu besuchen. Es ist ja Diaspora. Und dann hat er irgendwie den Impuls gehabt, dann kurz bevor also diese Frist dann abgelaufen war und man die Sache hätte möglicherweise absagen müssen, nochmal alle einzeln anzurufen. Nicht? Also da sieht man wirklich, wie der gute Hirte den Schafen nachgeht. So ist der gute Jugendleiter also seinen Schäfchen dann nochmal nachgegangen. Und dann sind es plötzlich doch immer mehr geworden und sogar Nicht-Konfessionelle, also Nicht-Kirchenmitglieder, haben sich dann noch angeschlossen. Und es ist dann schließlich so gewesen, dass er nicht nur den eigenen Bulli vollgekriegt hat, sondern er musste noch zusätzlich ein Auto dazu nehmen. Ja, es ist nachher also viel mehr gewesen, als man am Anfang dachte. Das hat mich so ein bisschen an die Geschichte von der Brotvermehrung erinnert. Ja, und da würde man sagen, einerseits die menschliche Anstrengung, dass man nicht aufgegeben hat, nicht resigniert hat, aber andererseits vielleicht auch ein bisschen Zugabe des Heiligen Geistes haben dazu geführt, dass die Sache nachher ein Erfolg wurde.
Nicht aufgeben, grundsätzlich nicht nachlassen und man gewinnt dann umso mehr hinzu. Das klingt natürlich jetzt alles sehr schön, sehr positiv, sehr harmonisch, aber Sie sprachen eben auch von Reizthemen, die sicherlich auch auf der Agenda stehen, ganz gleich, wie man dazu steht. Wie kamen denn diese Reizthemen dort zur Sprache und wie wurde über diese Reizthemen gesprochen auf der Veranstaltung?
Ja, das war so aus meiner subjektiven Sicht dann ein Tiefpunkt. Das war am nächsten Vormittag. Da war zunächst mal auch in einem positiven Ansatz, also das kann man jetzt auch nicht quasi der Konzeption anlasten, nach unseren Zukunftsbildern von unserer Kirche gefragt. Und zwar, das Szenario wurde also hier wörtlich so beschrieben, es ist 2015, das Jubiläumsjahr des Abschlusses des Zweiten Vatikanischen Konzils. Unsere Kirche hat große Ausstrahlungskraft. Was zeichnet sie jetzt aus? Und jetzt denkt man, nicht, jetzt kommen sehr schöne und große Wesentliche. Unsere Kirche ist missionarisch einladend. Es gibt viele Priesterberufungen und die Gottesdienste füllen sich wieder. Also irgendwie erwartet man jetzt so große, schöne, wesentliche Dinge. Und dann musste in jedem Stuhlkreis eine Priorität, also nach dem Brainstorming von drei Zukunftsvisionen gefunden werden. Und aus diesen dreien sollte dann noch mal die wichtigste gewählt werden. Und diese Prioritäten der Prioritäten wurden dann von diesen 37 Stuhlkreisen vorne auf der Bühne vorgetragen. Und das war für mich persönlich absolut ernüchternd, weil eben dann in einer großen Masse dann wieder die üblichen Themen wie Frauenpriestertum oder Frauendiakonat, Zölibat, Sexualmoral etc., also diese üblichen Themen zur Sprache kamen. Und das fand ich doch etwas kleine und billige Münze angesichts der Vision, die da gefragt war.
Es war also ein absoluter Tiefpunkt für Sie. Wie haben Sie denn dort empfunden, wie sind denn die Bischöfe mit diesem Tiefpunkt umgegangen? Immerhin ist es ja da um Themen gegangen, wo Sie ja eigentlich eine ganz klare Position doch vertreten müssen.
Also zunächst mal haben die Bischöfe vorher in einem Gruppenbericht, wo jetzt die einzelnen kirchlichen Stände zusammensaßen, vorher war eine Zufallsauswahl, wo alle durcheinander in diesen Achtergruppen waren. Und dann gab es eine Arbeitsphase, wo also eine Bischofsgruppe war, eine Priestergruppe, Verbandskatholiken, Pfarrgemeindekatholiken und so weiter. Und da haben die Bischöfe zunächst mal eine gute Figur gemacht und sehr selbstkritisch und demütig auch eingestanden, wo sie Defizite sehen bei sich selbst. Da war zum Beispiel von einer Scheineinheit in der Bischofskonferenz die Rede, dass man zu sehr von Ängsten und Sorgen geprägt sei, oft im eigenen Handeln. Und die Pluspunkte wurden eher da verortet, wo die Bischöfe sozusagen den Lorbeer sich nicht sonderlich selbst an den Hut stecken können. Also bei den sozialen Diensten der Kirche, bei der Caritas, wo sie nicht in personam selbst meistens involviert sind, so stark. Also das war zunächst mal ein, fand ich, sympathischer Auftritt. Ja, dass man also sich wirklich entäußert hat der eigenen Autorität. Und also, ich will nicht direkt sagen im Büßerhemd, aber sozusagen demütig selbstkritisch aufgetreten ist. Aber wonach Sie fragen, das war dann in der Tat etwas fragwürdig. Als dann diese ganzen Punkte kamen, gab es keine inhaltliche Reaktion, sondern es gab eigentlich mehr moderierende Äußerungen und schön sozusagen, das zeigt ja, wie sehr wir uns alle hier für die Kirche engagieren, und das waren dann mehr also ein Statement von Kardinal Marx zum Abschluss, wo ich mich etwas erinnert fühlte an das Sozialwort der Kirchen von vor 10 Jahren, wo man dann gesagt hat, das sei von den Politikern totgelobt worden, ja, also wo ich den Eindruck hatte, es kommt jetzt hauptsächlich darauf an, Disharmonien zu vermeiden. Und es wurden jetzt sozusagen alle nochmal gelobt und es sei doch so eine schöne Sache gewesen. Und darin erschöpfte sich jetzt also auch schon das, was die Bischöfe gesagt haben. Es wurde also nicht gegengehalten gegen diesen Veränderungsdruck, sage ich jetzt mal, der in diesen 37 Voten zur Geltung kam. Ich sage allerdings auch wieder einschränkend dazu, das war ja das Auftakttreffen. Und man kann durchaus die Meinung vertreten, auch wegen des Mangels an Zeit, dass hier erstmal sich artikulieren sollte, auch durchaus auch Unmut, und dass es jetzt noch nicht unbedingt Aufgabe der Bischöfe war, hier schon Punkt für Punkt Stellung zu beziehen und praktisch kontrovers darauf zu reagieren. Und die zweite Einschränkung, die man machen muss, ist, dass natürlich in den Stuhlkreisen möglicherweise auch gegen Positionen von Bischöfen bezogen wurden. Nur coram publico, ganz am Ende, wurden also nochmal Einzelstimmen aus allen Delegierten gefragt. Und das war erdrückend eigentlich dann die Reformpartei, die sogenannte. Und dazu muss ich auch noch was sagen, wenn Sie erlauben. Denn eine Reformpartei sollte ja eigentlich mehr Frömmigkeit, mehr Ernsthaftigkeit, mehr Engagement, das eigene Leben an christlichen Überzeugungen auszurichten, zeigen. Und bei den Allensbacher Studien, aus denen ich eben zitiert habe, wie groß die Mehrheiten der Kritik an diesen kirchlichen Themen, Reizthemen ist, sieht man, dass die Gruppe der gläubigen Kirchennahen, die also regelmäßig zum Gottesdienst gehen und auch mit ihrer Kirche sich stark identifizieren, dass die in viel höherem Maße auch religiös interessiert sind, ihr Leben an christlichen Werten ausrichten wollen, als diejenigen, die sich als kritische Katholiken einordnen. Und das macht mich natürlich skeptisch, denn eine geringere Intensität religiöser Überzeugung und Identifikation mit der Kirche und auch Gottesdienstteilnahme im Übrigen, da vermute ich nicht unbedingt den Hort einer wahren Kirchenreform, sondern fortschrittliche Kirche kann immer nur sein, wachsende Nähe zu Jesus Christus.
Sie sprachen jetzt gerade davon, von Katholiken, die besonders praktizierend sind, also Gottesdienste regelmäßig besuchen. Ich erinnere mich da allerdings noch an diese Umfrage, die kurz vor Ostern nochmal im ZDF nochmal an die Oberfläche kam, wo also auch selbst Gottesdienstbesucher befragt worden sein sollen, die dennoch, also zwar in einem geringeren Maße als die, die nicht regelmäßig zur Kirche gehen, aber doch mehrheitlich auch diese Themen auf ihrer Agenda haben.
Ja. Sie haben vollkommen recht. Bei den gläubigen Kirchennahen ist die Mehrheit zwar nicht so erdrückend wie das Gesamtbild, das ich anfänglich zitiert hatte, aber selbst bei denen, die also sozusagen den engsten Kreis, den innersten Zirkel bilden, sind eigentlich diese Veränderungsthemen, insbesondere des sechsten Gebotes, aber auch der Machtverteilung innerhalb der Kirche zwischen Geweihten und Laien, sind auch mehrheitsfähig. Nur eben nicht so stark wie bei den kritischen Katholiken, die also von sich sagen, ich fühle mich der Kirche verbunden, auch wenn ich ihr in vielen Dingen kritisch gegenüberstehe. Insofern haben Sie völlig recht. Also auch wenn man nur die Kirchennahen betrachtet, können die konservativen Kritiker dieser Veranstaltung nicht sagen, dass es da eine schweigende Mehrheit gäbe, die in Mannheim nicht repräsentiert war.
Kommen wir nochmal auf die eigentliche Intention ja dieses Prozesses zurück. Es sollte ja einen Austausch zwischen Laien und Klerus oder auch den Ordensleuten geben, also mal, dass wir uns alle an einen Tisch sitzen oder in einen Stuhlkreis setzen. Allerdings nach der Vollversammlung, Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda nach dem ganzen Missbrauchsskandal war eigentlich klar, wir brauchen einen Dialogprozess. Dann ist ja dieser Dialogprozess in Bensberg beschlossen worden. In Paderborn allerdings sprach beispielsweise Bischof Overbeck auch ganz klar sich schon dafür aus, dass es gewisse Dinge gibt, über die auch nicht zu verhandeln sei. Er sprach namentlich von der kirchlichen Position zur Homosexualität, aber auch zu Dingen wie Zölibat. Also er hatte doch ganz klar von Anfang an deutlich gemacht, wo ungefähr die Grenzen des Dialogs sein sollen. Und dann kam aus den Reihen der Bischofskonferenz plötzlich statt Dialogprozess der Terminus Gesprächsprozess. Das heißt, von Seiten des ZDK beispielsweise wurde immer vom Dialogprozess gesprochen und von Seiten der Bischofskonferenz immer vom Gesprächsprozess. Sehen Sie da auch diesen Unterschied? Und wenn ja, hat sich das auch in den Erwartungen an diese Veranstaltung in Mannheim in irgendeiner Form bemerkbar gemacht?
Also ich habe auch darüber gerätselt, was jetzt der Unterschied zwischen Gespräch und Dialog ist. Gespräch, würde ich sagen, ist eine allgemeinere Formulierung. Dialog bezieht sich ja zunächst mal eher auf zwei Gesprächspartner oder zwei Gruppen. In der Assoziation vielleicht wollte man das also etwas ausweiten. Und vielleicht ist die Erwartung bei einem Dialog auch eher größer, dass es ein Ergebnis dabei gibt. Also, dass der eine den anderen überzeugen kann, während ein Gespräch eine etwas geringere Verbindlichkeit hat. Ja, dass sozusagen jeder sein Ding sagt, vielleicht auch indem man aufeinander eingeht, aber wo also dieses Element, sich einigen zu müssen oder zu sollen, nicht so eine große Rolle spielt. Es gibt einen älteren Aufsatz von Otto B. Rögle, einem großen katholischen Publizisten, der zwischen Dialog und Dialogismus unterscheidet. Und das Problem ist bei diesem Dialogismus auch, dass einige Leute also meinen, so ein bisschen im Anklang an die Diskurstheorie von Jürgen Habermas. Die Kirche sei auch ein Ort und eine Institution, bei der alles immer neu verhandelt wird und sozusagen das Ergebnis einer Einigung ist, die man also im Gespräch erzielt. Und das ist ja bei der Kirche nicht so. Kirche ist keine Demokratie, sondern eine Christokratie, hat Kardinal Meissner, glaube ich, mal gesagt. Und die Wahrheit kommt nicht von unten, sondern sie kommt von oben in der Kirche. Und die Tradition ist die Demokratie der Kirche mit den Toten. Also das, was die früheren Generationen von Christen erdacht haben, in mühevollen Prozessen auch theologischer Erörterung, das können wir jetzt nicht einfach durch ein Plebiszit sozusagen jetzt wieder neu umstoßen. Und ich habe manchmal den Eindruck bei denjenigen, die also diesen Dialogprozess besonders heftig gefordert haben, dass er für sie im Grunde nur ein Hebel ist, um ihre Überzeugungen durchzusetzen, weil sie natürlich spüren, sie sind in der Mehrheit. Und dem hat durchaus die Regie dieses Treffens ein bisschen versucht, entgegenzuwirken, indem in dieses Tagungsbuch ein Zitat von Paul VI. Aus der Enzyklika Ecclesiam Suam aufgeschrieben wurde. Das lautet so: Der Dialog ist nicht hochmütig, verletzend oder beleidigend. Seine Autorität wohnt ihm inne durch die Wahrheit, die er darlegt, durch die Liebe, die er ausstrahlt, durch das Beispiel, das er gibt. Er ist weder Befehl noch Nötigung. Er ist friedfertig und meidet die heftigen Ausdrücke. Er ist geduldig und großmütig. Und das, denke ich, können sich alle hinter die Ohren schreiben. Und es wäre sicherlich falsch, jetzt diesen Dialogprozess sozusagen als ein Machtinstrument, um sich also jetzt als Kirche von unten in Anführungsstrichen durchsetzen zu wollen, gegen die Hierarchie zu betrachten. Dann endet er mit Sicherheit in Frustration.
Frustration hat es ja zumindest von Seiten der Bischöfe so nicht gegeben. Sie sagten ja, es sei erstmal eine sehr demütige Haltung der Bischöfe zu verzeichnen gewesen und auch, dass Kritik oder auch bestimmte Themen auch erstmal ausgesprochen werden, ohne dass da eine klare Gegenposition zu erwarten wäre. Sie sprachen dann aber auch von einer gewissen Harmonisierung. Wenn man am Schluss diese Pressekonferenz im Internet gesehen hat, konnte man auch tatsächlich doch das Gefühl bekommen von den Vertretern, die dort dann saßen, dass alles eine runde Sache gewesen ist und dass im Grunde genommen alles auf dem besten Weg ist bei diesem Dialogprozess und von Spannungen oder auch von durchaus Problemen, die dort an die Oberfläche gekommen sind, gar nicht mehr so die Rede war. Wenn man das jetzt so als Außenstehender hört, könnte man ja denken, naja gut, haben sich alle lieb gehabt und warum ist man denn dann eigentlich in Mannheim zusammen? Gekommen.
Also ich bin ja Sozialwissenschaftler und kein Theologe. Und natürlich hat jede Organisation das Interesse, eine Veranstaltung, die sie selbst organisiert, als Erfolg darzustellen. Das ist also eine ganz menschliche Sache. Und es ist in der Tat ja auch so, dass im Gremium dieser 300 kein offener Konflikt ausgebrochen ist. Und zwar, weil einerseits die Konservativen deutlich in der Minderheit waren, einfach von der Struktur der Zusammensetzung her. Und dann sich wohl auch so ein Prozess der Schweigespirale abgespielt hat. Also diejenigen, die sich in der Minderheit fühlen oder wissen, neigen ja nach Elisabeth Nölle-Neumann weniger dazu, sich zu exponieren mit ihrer Überzeugung, sondern eher zu schweigen. Und diejenigen, die sich in der Mehrheit fühlen, reden umso ungehemmter, mit dem Ergebnis, dass sie noch größer erscheinen als Mehrheit, als sie tatsächlich sind. Und dadurch kommt natürlich ein Druck wiederum auf die Minderheit zustande, noch mehr zu schweigen. Das nennt sie also den Prozess der Schweigespirale. Und ich glaube, das ist da auch in Mannheim abgelaufen. Ein bisschen auch unter dem Zeitdruck natürlich. Es musste ja quasi alles binnen 24 Stunden, es waren im Grunde nur zwei halbe Tage, über die Bühne gebracht werden. Und dann war es in der Tat also so, dass angesichts der Übermacht der Stellungnahmen im Sinne des in Anführungsstrichen Reformkatholizismus gar keine heftige Kontroverse ausbrach. Möglicherweise war das in den Einzelgruppen eher der Fall. Insofern kann man jetzt den Bischöfen nicht unterstellen, dass sie in der Pressekonferenz irgendwie da die Unwahrheit gesagt hätten, sondern es schien auch relativ harmonisch, Aber ich würde sagen, es war genau das, was die Bischöfe von ihrer eigenen Bischofskonferenz gesagt haben. Es war eine Scheineinheit. Die Konflikte schwelen und sie werden möglicherweise dann beim nächsten Treffen oder beim übernächsten dann etwas deutlicher ausgesprochen werden und werden müssen.
Die Scheineinheit, von der Sie eben ja auch schon mal sprachen, bezieht sich das jetzt nur auf die Bischöfe an sich oder generell auf den Katholizismus in Deutschland?
Also die Bischöfe haben ja das Amt der Einheit. Und ich bin zwar der Meinung, auch da müssen verschiedene Charismen wirken, nicht? Also man braucht durchaus den prophetischen Polarisierer. Betulichkeit ist ja nicht gerade ein Kennzeichen der biblischen Propheten gewesen, sondern eine Schärfe, die weit größer ist als die, die heute gang und gäbe ist. Aber es brauchen natürlich auch diejenigen, die zusammenführen und die den Laden zusammenhalten, um das mal so salopp zu sagen, damit er nicht auseinanderfliegt. Insbesondere ist das natürlich die Aufgabe des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, aber innerhalb der Diözese natürlich auch jedes einzelnen Bischofs. Was den Katholizismus angeht, da würde ich sagen, kann man schon kaum noch von einer Scheineinheit sprechen. Denn da wird doch durchaus mit harten Bandagen gegeneinander geschossen. Wenn man sich so die unterschiedlichen Medien dieser Gruppen anschaut. Wobei ich eben es traurig finde, und das ist auch der Grund, warum ich diesen Dialogprozess eigentlich befürworte, dass man sonst immer nur unter sich bleibt. Jeder geht zu dem Kongress, wo er seine Meinung bestätigt findet. Er liest die Zeitschriften, die seine Meinung bestätigen, nur schöner gesagt und intelligenter argumentiert. Das heißt also, es findet zwar sowieso schon ein ständiges Gespräch statt, aber immer nur parzelliert der einzelnen Gruppen untereinander. Und das Problem, was dann entsteht, ist, dass im Grunde sowohl die Mehrheit als auch die Minderheit dümmer werden. Hans-Konrad Zander hat in seinem geistreichen Buch 10 Argumente für den Zölibat das mal so begründet. Er hat gesagt, eine Mehrheit, weil sie schon die kulturelle Hegemonie hat, braucht sich geistig nicht mehr anzustrengen, weil sie sich ja nicht mehr rechtfertigen muss und tendiert dadurch zur Denkfaulheit und damit zur Dummheit. Die Minderheit ist im Prinzip natürlich gehalten, sich ständig zu rechtfertigen und dadurch geistig reger zu bleiben. Nur, und das füge ich jetzt zu Zander hinzu, wenn die Minderheit sich abkapselt, und diese Erscheinungen gibt es bei den konservativen Gruppierungen, die ja auch zum Teil privat fast nur noch mit Leuten aus dem eigenen Verein Kontakt pflegen, dann wird man auch dumm, weil die erfahrbare Mehrheit des eigenen Lebensumfelds ja auch eine hundertprozentige ist. Und wir alle leben davon, dass wir voneinander lernen, dass wir auch von kognitiv dissonanten Informationen etwas in unserem Überzeugungsgebäude durcheinander bringen lassen, in Unruhe bringen lassen, damit wir uns weiter geistig anstrengen und auch in der Lage sind, auch Positionen mal zu modifizieren. Und ich bin zwar, würde ich sagen, auch ein Konservativer, aber ich sehe auch, dass die Kirche zum Beispiel in moralischen Fragen durchaus im Laufe ihrer Geschichte Positionen modifiziert hat. Sie hat nicht von Anfang an die Sklaverei verurteilt. Oder denken Sie an das Zinsverbot. Denken Sie an die Ehezwecke, wo es sicher nicht Umstürze zu 100% gab, nicht? Aber wo Modifikationen auch gerade an moralischen Positionen vorgenommen wurden, etwa auch bei der Todesstrafe, ja, wo man früher anders darüber gedacht hat, nicht? Oder an die Folter, von der schon gar nicht zu reden. Also diese prinzipielle Veränderbarkeit, die wird von den Konservativen meiner Meinung nach zu wenig gesehen. Und diese Veränderung kann nur dann vernünftig verlaufen, wenn beide Gruppierungen, die sogenannten Progressiven und die sogenannten Konservativen, miteinander ringen und ihre Argumente austauschen in einem langwierigen Prozess. Und ich hoffe eben, dass dieses Dialogprojekt dazu beitragen kann, dass man mehr miteinander als übereinander redet.
Jetzt sind wir schon bei den Ergebnissen angelangt. Dieser Dialogprozess ist zwar noch am Anfang, es sollen weitere Treffen folgen. Allerdings sind die Erwartungen entsprechend auch schon nach dem ersten Treffen in Mannheim sehr hoch gewesen. Und Alois Glück hat ja vor einer Kultur der Folgenlosigkeit gewarnt. Jetzt ist die Frage, welche Folgen hat denn bereits jetzt schon das erste Treffen hier in Mannheim? Was ist jetzt die Aufgabe der 300 Delegierten in Mannheim, von Mannheim?
Also es war auch in einer der letzten Runden danach gefragt worden, was nehme ich jetzt mit und was kann ich jetzt berichten? Es soll also jetzt quasi das in die Diözesen hinein eingespeist werden. Es sollen auch in den Diözesen Veranstaltungen stattfinden, wo, denke ich, also mal ein eigener Dialog stattfindet, aber auch jetzt Teilnehmer von Mannheim auch berichten. Und das ist ja zunächst mal auch eine positive Sache, dass man ins Gespräch kommt. Ich halte trotzdem diese Äußerung von Alois Glück für unglücklich, um mal im Bild zu bleiben. Erstmal eine Kultur der Folgenlosigkeit. Wir Deutschen müssen aus allem immer eine Kultur machen. Ja? Ich halte das für lächerlich. Wenn, dann ist es ja eine Unkultur. Nämlich Geschwätz, was ohne Folgen bleibt, das ist keine Kultur. Aber es gibt auch die Unkultur natürlich mit Brachialgewalt, gegenwartsegozentrisch, jetzt Generationen von Christen vor uns darüber belehren zu müssen, was sie jetzt falsch gedacht haben und wir haben es dann zuletzt so herrlich weit gebracht. Also das wäre eine wahre Unkultur. Und mir klingt so sehr in diesem Begriff von Glück eben das an, was der Dialog gerade nicht sein soll. Dass also jetzt erzwungen werden soll, dass bestimmte Maßnahmen getroffen werden, so wie die Mehrheit es will. Das ist gerade nicht der Dialog, so wie ihn Paul VI. Beschreibt. Er warnt ja vor Nötigung. Und der französische Dominikaner Dominique Dubarle, der auch Philosoph ist, hat sehr schön den Dialog beschrieben. Er schreibt nämlich vom Verzicht auf den Willen, den anderen zu bekehren und sagt, man muss das, was man für die Wahrheit hält, im Gewissen des anderen für sich selber sorgen lassen. Man muss also als Partner im Dialog das Wachstum der Freiheit des anderen suchen und eben dieser Freiheit die Sorge überlassen, in sich selber das Prinzip der Wandlung ihres Urteils zu finden. Also ich glaube, dass in diesen wenigen Worten das steckt, was eben halt in der Äußerung von Alois Glück nicht zum Ausdruck gebracht wird, sondern da ist dieser Wunsch, dann doch Maßnahmen entsprechend dem Mehrheitswillen herbei zu befehlen geradezu. Und so geht's nicht. Denn eins muss man natürlich sehen, die deutschen Katholiken bilden ja kaum 2% der Weltkatholiken. Und selbst wenn man also in anderen Ländern sagt, dass diese Positionen auch Anhänger finden, ist es eine extrem egozentrische Perspektive, wenn man jetzt meint, hier am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ja, oder an dem aktuellen Erkenntnisstand des Katholizismus 2010 müsse sich also jetzt die Weltkirche ausrichten und die ganze Tradition über den Haufen werfen in vielen Themen. Da läuft man dann wie Andrea Ypsilanti wirklich mit dem gleichen Kopf immer wieder gegen die gleiche Wand, denn diese Forderungen sind ja nicht neu, sondern bestehen ja schon seit einigen Jahrzehnten, Theologenmemorandum zum Beispiel. Und das würde dann nur in Frustration enden.
Bischof Bode sprach auf dieser Pressekonferenz, die Themen sind gesetzt. Es ist so, er verglich das Ganze mit einer Tube, wo die Paste jetzt raus ist, die man da nicht mehr reindrücken kann sozusagen. Wir sprachen auch eben davon, dass durchaus die Mehrheit der Katholiken tatsächlich, sie haben es ja auch in Mannheim erlebt, an diesen Reizthemen, Sexualität, Zölibat, Frauenordination, trotzdem ein großes Interesse zeigt. Und man hat ja auch von einigen Berichten von diversen Veranstaltungen, Dialogprozessveranstaltungen, ich nenne jetzt dass man das Bistum Essen beispielsweise Berichte lesen können, teilweise von offizieller, also von Verbandsebene, aber auch eben von privater Ebene. Da muss es doch heiß hergegangen sein und zum Teil auch sehr stark mit Stimmungsmache zu tun gewesen sein. Wie kann man diesen doch sachlichen, zwar sicherlich auch Auseinandersetzung nicht scheuenden, aber dennoch fairen Dialog, der ohne Stimmungsmache und ohne Niederschreien sozusagen in Veranstaltungen auskommen kann, wie kann man diesen Dialog jetzt sinnvoll in den einzelnen Diözesen umsetzen?
Also indem man zum Beispiel diese Richtlinien, die Paul VI. In seiner eben zitierten Enzyklika formuliert hat, wirklich einschärft und als Motto wirklich über diese Veranstaltung stellt, indem man vielleicht sozusagen auch ein Amt schafft von jemandem, der einigermaßen unparteilich ist und der auch sozusagen eingreifen kann, wenn Äußerungen nicht mehr fair sind. Denke ich, also kann man nach den gängigen Methoden der Schlichtung, wir haben ja Stuttgart 21 auch gerade alle erlebt, lässt sich durchaus organisieren. Aber es ist auch natürlich für Christen eine geistliche Aufgabe, in dem Sinne, dass man wirklich Respekt vor der Freiheit und vor dem Gewissen des anderen entwickelt. Und man wird sicherlich auch vor allzu ungestümem Veränderungseifer unter dem Gesichtspunkt warnen können, dass es ja christliche Konfessionen gibt und christliche Kirchen, die all diese Forderungen ja wie in einem Laboratorium, könnte man sagen, bereits realisiert haben, weitgehend. Es gibt ja Kirchen, die eben die Gleichberechtigung der Frau haben bei der Ordination, die mehr demokratische und synodale Elemente haben, die eine liberalere Sexualmoral haben. Und ganz konkret, es ist der deutsche Protestantismus, jedenfalls in weiten Teilen, in seinem Mainstream und in dem, was kirchlich gilt. Und das Ergebnis schaut ja, was eine Kirche mit Kraft und Ausstrahlungskraft in der Zukunft angeht, denn danach war ja hier in Mannheim gefragt, sieht es noch viel schlechter aus für die evangelische Kirche. Es ist zwar im letzten Jahr so gewesen, dass wegen des Missbrauchsskandals erstmals mehr Katholiken als evangelische Christen aus der Kirche ausgetreten sind, aber wenn man die letzten Jahrzehnte betrachtet, dann sind weit mehr, fast doppelt so viele Evangelische aus ihrer Kirche ausgetreten als Katholische. Also von den ehemals christlichen Konfessionslosen in Deutschland sind 2/3 Ex-Protestanten und nur 1/3 Ex-Katholiken. Und wenn es also um eine vitale Kirche geht, dann kann ich daraus nur den Schluss ziehen, die Vitalität bemisst sich nicht daran, ob wir nun Diakoninnen haben, oder ob die Leute sich jetzt über ihr Ehebett auch noch eine päpstliche Urkunde mit dem Nil Obstadt für ihre Verhütungsmethode hängen können. Also das sind, glaube ich, nicht die Themen, die wirklich über die Vitalität einer Kirche entscheiden. Siehe Niedergang des deutschen Protestantismus. Wir hatten 1950 noch 43 Millionen Protestanten und haben jetzt noch ungefähr 24 Millionen. Also von der evangelischen Kirche lernen heißt siegen lernen. Kann man nun wirklich nicht sagen.
Kommen wir zurück zur katholischen Kirche. In diesem Jahr wird Papst Benedikt XVI. Im September seine deutsche Heimat offiziell als Staatsgast besuchen. Er trifft auf eine katholische Kirche. Sie sprachen eben davon, von Scheineinheit kann man hier schon gar nicht mehr sprechen. Sicherlich eine vor einer gewissen Zerreißprobe stehenden Kirche, aber auch natürlich vor gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. In Berlin beispielsweise werden Proteste von Schwulen- und Lesbenverbänden erwartet. In Erfurt werden bestimmte Ergebnisse und Impulse zur Ökumene mit dem Protestantismus erwartet. Aber auch in Freiburg, das bislang eher so sozusagen der gemütliche Abschluss bilden sollte, merkt man, so einfach, wie es ursprünglich geplant war, wird doch Freiburg gar nicht. Was glauben Sie, woran könnte das hängen, dass Freiburg vielleicht doch eher auch eine Problemstation für den Papst sein wird?
Mal vorab, wenn ich gesagt habe, man kann schon nicht mehr von Scheineinheit sprechen im deutschen Katholizismus, möchte ich mich doch von denen distanzieren, die die Spaltung geradezu herbeireden. Also ich halte es nicht für gut, dass jetzt gerade aus der konservativen Ecke dieses Thema Spaltung so dermaßen forciert wird. Es gab da auch eine Presseveröffentlichung, wo also sogar Namen genannt wurden von Leuten, die angeblich also jetzt so eine Art Los-von-Rom-Bewegung gründen wollten. Das halte ich für unseriös. Man bezog sich da auf irgendein dubioses Papier in Rom, was aber nie veröffentlicht wurde. Da leistet man wirklich der Kirche keinen guten Dienst, wenn man so eine Spaltungsrhetorik betreibt und dann noch einzelne Leute da an den Pranger stellt. Das Einzige, was ich schon sehe, ist, dass wir in der Tat also ein geistliches Schisma durchaus in dem Sinne haben, dass sehr weit voneinander entfernte Kirchenbilder existieren. Allerdings glaube ich nicht, dass die sogenannten Reformer so dumm sein werden, wirklich in Richtung einer Nationalkirche zu gehen, denn deren Schicksal wäre sowieso besiegelt. Also die würden innerhalb relativ überschaubarer Zeit zu einer Sekte werden oder jedenfalls keine größere Bedeutung erlangen, als jetzt die Altkatholiken heute zum Beispiel bei uns haben oder bestimmte evangelische Strömungen. Was jetzt die Rolle des Papstes und des Papstbesuches dabei angeht, Benedikt ist ja eben gerade nicht der Mann dieser Verschärfung, sondern ein Mann der Differenzierung. Ja, er ist zwar ein scharfer Denker und bezieht auch klar Position, aber immer auch mit einer großen Überlegtheit, mit einer großen Differenzierungskraft. Und ich glaube schon, dass sein Besuch ein Dienst an der Einheit auch des deutschen Katholizismus sein wird. Im Übrigen ist es auch so, dass nach dem Allensbacher Trendmonitor bei der Frage, in welchen Punkten sind Sie zufrieden und unzufrieden mit Ihrer Kirche, bei der Rolle des Papstes eine wachsende Zufriedenheit festzustellen ist. Und zwar schon innerhalb der letzten Amtsjahre von Johannes Paul II. Hat sich dieser Wert gebessert, aber jetzt noch mal deutlich weiter gebessert unter Benedikt XVI. 49% sind mit der Rolle des Papstes jetzt zufrieden. Also wir haben da so ungefähr eine Zweiteilung offensichtlich, wobei da eben alle Katholiken mitwirken. Das heißt, es gibt einen Papstbonus. Ja? Die katholische Kirche genießt nur etwa bei 20% der Deutschen noch Vertrauen und das Vertrauen des Papstes ist höher. Insofern setze ich trotz der Randale, die einige da, wie Sie angesprochen haben, planen, setze ich doch einige Hoffnung in den Besuch. Und jetzt zum letzten Aspekt Ihrer Frage, wie sieht es dann eigentlich mit Freiburg aus? Ich finde es gar nicht so ganz überraschend, dass in Berlin der Zuspruch etwas größer ist als erwartet und in Freiburg vielleicht sogar etwas geringer. Denn der Diaspora-Katholizismus ist und insbesondere eben umgeben von der ehemaligen DDR, ist schon einer, der sich etwas loyaler um die Kirche schart, auch ganz abgesehen von der Nähe zu Polen. Ich nehme an, dass da auch einige polnische Katholiken nach Berlin hinzukommen werden. Und wenn man eben nur noch eine kleine Minderheit ist, dann rückt man ganz automatisch mehr zusammen. Während eben Freiburg doch für das wohlständige, satte, liberale Deutschland steht. Und da ist es naturgemäß so, ich glaube sowieso, dass die zivilisatorischen Gründe für die Entchristlichung da zu suchen sind, also dass wir eine lange Zeit von Massenwohlstand erlebt haben, auch von der Möglichkeit, individuelle Freiheiten sehr stark auszuweiten. Und da ist natürlich die katholische Kirche mit ihren Geboten und Verboten sperrig im Wege. Und da wundert mich nicht, also dass in diesem saturierten Milieu, was vielleicht auch ein bisschen hedonistisch und ein bisschen materialistischer ist als im Osten, jedenfalls bei denen, die christlich orientiert sind, dass es da auch ziemlichen Gegenwind gibt und eine gewisse Bequemlichkeit, sich zu beteiligen. Ich sage aber auch dazu, wenn ich höre, dass zu einer Papstmesse ein kilometerlanger Anmarsch erforderlich ist, dass es keine Sitzplätze gibt für gehbehinderte Leute oder zu wenig, dann frage ich mich auch manchmal, wie intelligent sind eigentlich die Veranstalter? Denn wenn man weiß, dass die Hälfte der normalen Gottesdienstbesucher 60 plus zuzurechnen ist, dann muss man das auch bei der Planung von solchen Großveranstaltungen berücksichtigen. Und dann wird es auch sicherlich viele, viele geben, die eigentlich gerne kommen würden, aber denen einfach die Umstände zu beschwerlich sind.
Kommen wir zum Abschluss doch nochmal auf die Vision Kirche 2015 in Deutschland. Sie sprachen eben davon, Ihr großer Wunsch, die Kirchen sind wieder voll. Es ist eine wachsende, eine vitale, eine verkündigende, eine missionarische Kirche. Da sind wir im Augenblick wohl noch recht weit von entfernt. Was glauben Sie, wie kann man Ihre Vision, die Sie haben oder die Sie sich wünschen von Kirche, es muss ja nicht 2015 sein, was müssen wir dafür tun, um diese umzusetzen? Sie sprachen ja davon, von diesen Streitgesprächen um Zölibat und was damit zusammenhängt. Damit kommen wir sicher nicht weiter. Aber was müssen wir denn jetzt eigentlich als Katholiken tun in Zukunft?
Es fällt mir schwer, das so auf einen ganz kurzen Nenner zu bringen. Ich habe das in meinem Buch Gesellschaft ohne Gott im letzten Teil etwas mehr entfalten können. Aber ich kann Ihnen zumindest die Gliederungspunkte davon sagen. Die habe ich nämlich dem Stuttgarter Schuldbekenntnis der Evangelischen Kirche 1945 entnommen. Da heißt es, wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Und ich glaube, dass das ein geistliches Revitalisierungsprogramm auch für die Kirche in Deutschland wäre. Bekenntnis Faulheit und Bekenntnis Furcht, Bekenntnis Unwilligkeit und Bekenntnis Unfähigkeit zu überwinden durch mutiges Bekennen, treuer zu beten. Ja, es ist schon erschreckend, wenn nur noch 10% der Deutschen etwa ein Tischgebet sprechen und auch in vielen christlichen Familien das nicht mehr gepflegt wird. Fröhlicher zu glauben und nicht so sauertöpfisch immer an den Unzulänglichkeiten der Kirche herumzunörgeln, und jeden Triumphalismus ihr austreiben zu wollen und brennende Lieben nicht nur durch die Caritas und die Diakonie sozusagen nach außen hin, sondern auch durch einen respektvollen Umgang miteinander. Über die frühen Christen soll man gesagt haben, seht nur, wie sie einander lieben. Also diese vier Punkte wären sozusagen mein favorisiertes Programm. Und vielleicht noch was aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Ich glaube, wir müssen als Christen deutlich machen, dass Glaube und Glück aufs Engste zusammenhängen. Also es widerstrebt mir auch ein bisschen sozusagen den Nutzwert des Glaubens hervorzukehren. Aber andererseits heißt es ja, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Also es soll durchaus auch schon im Hier und Jetzt ein Mehrwert des Glaubens deutlich werden. Und dazu gehört nach den empirischen Befunden, dass die gläubigen Kirchennahen tatsächlich die glücklichste Gruppe der Befragten in ihrem Leben ist. Dass der Gesundheitszustand etwa besser, positiver beschrieben wird, die Identifikation mit der eigenen Arbeit, das Zeugnis vom eigenen Familienleben ist positiver, die Scheidungsraten sind geringer, die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen ist geringer, die Alkoholikerrate und der Drogenkonsum, die Gewaltbereitschaft etc. Es sind so viele Dinge, die im soziologischen Profil der Gläubigen sich viel positiver und glücklicher darstellen. Und ich glaube, es wäre Aufgabe der Kirche, auch das den Menschen deutlich zu machen, wie Papst Benedikt in einer seiner ersten Predigten gesagt hat als Papst, Christus nimmt euch nichts und er schenkt alles. Und dem kann ich als Sozialwissenschaftler nur zustimmen. Wir müssen deutlich machen, dass Glaube auch Glück schenkt.
Herr Dr. Püttmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Warten wir mal ab, was Papst Benedikt im September in Deutschland erwarten und welchen Nährwert sein Besuch für die weitere Entwicklung des Katholizismus in Deutschland bringen wird. Domradio wird selbstverständlich weiterhin ausführlich darüber berichten. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Noch einmal nachhören können Sie dieses Gespräch als Podcast im Internet unter domradio.de. Mein Name ist Jan-Hendrik Stehns. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.